Guten Morgen anlässlich dieses Feiertages. Wir haben noch so christliche Restbestände in Form von christlicher Feste, die auch die Weltmenschen gerne in Anspruch nehmen. Seid recht herzlich gegrüßt und ich bin da gebeten worden, zu diesem Thema zu sprechen. Einfach als Überschrift die erste Folie. Wir haben den zweiten Timotheusbrief. Es ist der Abschiedsbrief des Paulus. Kurzer Überblick über diesen Brief. 4 Kapitel, Grundschwerpunkte. Kapitel 1, die gesunde Lehre des Evangeliums. Kapitel 2, das Evangelium lehren. Und jetzt Kapitel 3, das Evangelium verteidigen. Die Apologetik, wie man das nennt. Und das Evangelium verkündigen, da stehen ja diese berühmten Sätze, predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Eine andere Einteilung wäre, Kapitel 1, Verheißung und Verantwortung des Evangeliums, Kapitel 2, Kampf und Arbeit im Evangelium, Verteidigung des Evangeliums und Kapitel 4, Verkündigung des Evangeliums. Aber jetzt in spezifischer Hinsicht zu Kapitel 3, da taucht zweimal dieses Wort Charlepos auf. Und liebe Freunde, liebe Geschwister, es hat mich selber beschwert. Also wenn wir die Einteilung haben, positiv, negativ, dann kommt wenig Positives heute. Es ist allerdings fast immer so mit den Abschiedsreden, das ist ja irgendwie das Testament des Paulus, der zweite Timotheusbrief, und die haben keinen erfreulichen Ausblick. Die Abschiedsrede des Paulus in Milet zu den Ältesten in Ephesus, es kommen gräuliche Wölfe. Die Abschieds- oder Wiederkunftsrede unseres Herrn, es wird eine Trübsal sein, wie sie nie war. Die Abschiedsrede eines Mose, 5. Mose 28 bis 32. Zerstörung, Zerstreuung, Verführung, Niedergang. Ich möchte das gerne ausblenden, aber von daher ist das jetzt nicht so erfreulich. Und ich beginne mit einer Episode einleitend. Mir hat eine feine Schwester, es war Hedwig Ellinger, sie hat mir erzählt, sie ist inzwischen bei dem Herrn, wie ihr Vater, das war ein treuer Pietist, Hitler nicht durchschaut hat. Er hatte so ein gewisses Timbre und das hatte so einen religiösen Touch. Und dann sagte sie, wie er eines Abends leichenblass nach Hause kam und sagte, jetzt ist Deutschland verloren. Das war der 9. November 1938, die Reichskristallnacht, und da ist er aufgewacht. Naja, und 7 Jahre danach war Deutschland am Boden zerstört. Und ich erzähle jetzt hier einfach einen subjektiven Eindruck, nicht mit dem Anspruch einer objektiven Wahrheit, aber es war gerade eine Tagung in Rehe von Wort und Wissen. Es muss gewesen sein, November 2000, und da hörte ich im Radio, die gegenwärtige Koalitionsregierung beschließt das Lebenspartnerschaftsgesetz für gleichgeschlechtliche Verbindungen. Und dann legte sich eine Schwere auf mein Gemüt und dann kam mir diese Episode in Erinnerung, jetzt ist Deutschland verloren. Ich sage jetzt nur meine subjektiven Empfindungen. In 2. Timotheus 3, Vers 1, wo Paulus sagt, du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Da gibt es ein Wort, das steht nur zweimal im Neuen Testament, das Wort Schalepos. Und ich habe das ja schon vor Jahrzehnten in dieser Schrift, die Bibel beleuchtet die Hintergründe des Terrorismus, das ist 79, 80 geschrieben worden, also die meisten kennen das, bereits dargelegt. Dieses Wort Schalepos steht das erste Mal in Matthäus 8, Vers 28. Es werden die beiden Gadarener geschildert, also der schwerste Fall von menschlicher Verfinsterung mit einer Legion besessen. Und um ihren Zustand zu beschreiben, steht da im Griechischen, sie waren Schalepoi Lian. Sie waren sehr gefährlich, sagt Luther, bösartig, wild, eigentlich nicht mehr zu bändigen. Und dieses Wort für die schlimmste Dämonisierung des menschlichen Herzens gibt es dann nur noch ein einziges Mal, 2. Timotheus 3, Vers 1. Also ein mega negativer Ausblick. Ich bin fast erinnert worden an den Propheten Ahia von Silo, zu dem die Frau vom Jerobeam, den ersten König Israels, kam und dann sagte, ich bin dir ein harter Bote. Und dann musste ihr das ganze Gericht Gottes wegen der Sünde Jerobeams ankündigen. Am Ende der Tage kommt eine Generation, die sieht aus wie der Gadarener. Die ist nicht nur gepierst, die läuft auch nackt herum. Und über die kann man schreiben, diese Generation lässt sich von meinem Wort oder meinem Geist nicht mehr strafen. Es ist wie Dr. Huntemann sagte, am Ende der Tage kommt die orphische, fröhlich besessene Urhorde, deren Maxime das Lustprinzip ist. Paulus listet auf, und das ist jetzt einigermaßen daneben gegangen, dieser PowerPoint-Programm hat die griechischen Begriffe nicht rübergebracht. 18 Eigenschaften listet er auf. Es ist die zweitgrößte Sündenliste. Die größte haben wir in Römer 1, da haben wir 21 Eigenschaften aufgelistet. Die drittlängste ist Galater 5, das sind 15, und hier 18 Eigenschaften. Am Ende der Tage werden die Menschen sein. Und als erstes sagt er hier, Philautos, sich selbst lieben. Und daran sieht man, wie verlässlich die Bibel ist. Das hat mich immer fasziniert, hängt zusammen mit meiner Biografie, denn hier steht ja mal ein ehemaliger Atheist, dessen Atheismus durch die biblische Prophetie zum Einsturz kam. Ich hab Witze gemacht über die Juden, habe gespottet, nie militant, einfach intellektuell, gehört in Österreich, ich bin Wiener, die reden so breit, versteht ihr? Gehörte damals zum guten Ton. Und dann schlug ich einmal durch Gottes Führung die Bibel auf und dann fiel mein Auge auf Jeremia 24, Vers 9 und da sagt Gottes Wort von den Juden, ich mache euch zum Fluch, zum Wunder, zum Spott, zum Hohn, zum Sprichwort und zur Fabel für alle Völker, unter die ich euch zerstreuen werde. Und als ich das Wort Sprichwort las, wurde ich stille. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, wie in mir hochkam, also stimmt doch. Kann das Zufall sein? Und das war mir klar als Atheist, wenn es Prophetie gibt, muss es eine höhere Intelligenz geben. Muss mir keine Gründe mehr zeigen, dass es einen Gott gibt. Und Gott sagt in Jesaja 41, daran erkennt man, dass er der wahre Gott ist, dass er das Zukünftige offenbart. Und daran ist die Bibel einmalig. Da ist sie natürlich den Koran haushoch überlegen und ist eigentlich fantastisch. Und jetzt hat sie uns vorausgesagt, die Menschen werden sich selbst lieben. Und das ist top aktuell. Denn durch alle Jahrhunderte und Jahrtausende haben alle Konfessionen bis vor kurzem Eigenliebe als Sünde abgetan. Und dann beginnt mit Walter Tobisch, Sein Buch Liebe dich selbst, 1973 erschienen, der Dammbruch. Und wie ein Steppenbrand, mein Problem ist Eigenliebe, du kannst den Nächsten nur lieben, wenn du dich selber liebst. Und man hat diesen Befehl Jesu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, der uns immer ja überführt hat, denn wir sind uns von Natur aus am Nächsten, gerade auch die Österreicher. Das Florian-Prinzip, kennt ihr das? Heiliger Florian, verschon mein Haus, zünd andere an, hinter mir die Sintflut. So ist der Homo sapiens, so bin ich von Natur aus. Und hätte man mir gesagt, ich kam 68 zum Glauben, Alexander, dein Problem ist Eigenliebe, dann hätte ich gesagt, was für ein Blödsinn. Ist doch mein Problem. Ich brauche jemanden, der mich davon befreit. Sie werden sich selber lieben. Und es hat fast alle Kreise, besonders die Freikirchen, durchzogen. Vielleicht ganz kurz die Eigenschaften hier. Wir haben erst Adjektive. Es werden die Menschen geldliebend sein, sagt er nach Eigenliebe, prahlerisch, aufgeblasen, blasphemisch, den Eltern ungehorsam. Und jetzt haben wir verneinende Adjektive mit dem Aprivativum, Acharistos, das heißt ohne Gnade. Anosios, unversöhnlich. Astorgos, ohne natürliche Liebe und so weiter. Ohne Beherrschung. Und nicht mehr das Gute tuend. Und das muss ich hier noch erwähnen, das Verblüffende ist, das sind die Eigenschaften derer, die sich in den letzten Tagen sogar noch Christen nennen. Wo Paulus dann sagt, die haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Und jetzt, und das hat mich Beispiele zu dieser Entwicklung, die gräulichen Zeiten. Habt ihr davon gehört, das zieht derzeit wie ein Tornado durch die amerikanischen Bundesstaaten, die Debatte um die Bathroom Bills. Ich erzähle leider keine Witze. Es gibt ja diese neuen Gesetze, die Minderheitsrechte, und jetzt behaupten die Homosexuellen und vor allen Dingen die Transgender, ich möchte nicht diskriminiert werden und ich bin zwar der Geburt nach, in meinem Geburtsschein steht ein Junge, aber ich fühle mich wie ein Mädchen und deswegen möchte ich auf die weibliche Toilette und in den weiblichen Duschraum gehen, den Bathroom Bills. So, was ist jetzt passiert? Manuel, bist du griffbereit? Müssen wir nochmal von vorne anfangen. Jetzt wollte ich nämlich gerade diese Zitate aus dem Englischen, ich habe das gestern bekommen. Ich kriege so wöchentlich Mitteilung vom Family Watch und dann listen sie auf, was vom christlichen Standpunkt sich alles, ja, hier stehen bleiben. Hier. Bundesappell und Gerichtshof entscheidet, der Teenager in Virginia hat das Recht, männliche Toilette zu verwenden. Und da hat man erst gesagt, du hast nicht das Recht. Und dann hat eine höhere Instanz gesagt, doch, dieser Teenager darf männliche Toilette verwenden, weil sonst hat man einen Transgender empfindenden diskriminiert. Dann nächste Meldung. Wie also wieder in jetzt in Großbritannien Eltern verklagt wurden, weil sie ihren Vierjährigen gestatteten, dass er sich abmelden kann vom Genderunterricht. Und haben andere Eltern geklagt, es soll damit so früh wie möglich konfrontiert werden. So, ich probiere die nächste. Und man könnte da noch manche Zitate bringen. Vielleicht, das ist jetzt untergegangen in der Präsentation, gleichzeitig hat der oberste Gerichtshof von Colorado, in dem Bundesstaat wohnt mein Sohn, hat einem Bäcker, der es abgelehnt hat, eine Hochzeitstorte für ein schwules Pärchen zu backen, nicht gestattet, sich auf seine religiösen Glaubensgrundsätze zu berufen. Und im Bundesstaat Oregon wurde deswegen ein Bäcker-Ehepaar zu $135.000 Geldstrafe verurteilt. Und heute Morgen im Radio um 9 Uhr Nachrichten, Justizbehörde Amerikas hat den Entschluss von North Carolina, da hat der Gouverneur gesagt, nein, die Leute sollen in die Toilette gehen oder in den Duschraum nach dem Geschlecht, das in ihrer Geburtsurkunde steht. Das ist das Normalste der Welt. Hat dieses Gesetz jetzt ausgehebelt, das diskriminiert die Transgender-Leute. Und wenn ich eben mich jetzt als Frau fühle, dann darf ich die weibliche Toilette aufsuchen. Also, liebe Freunde, man denkt, man ist im Irrenhaus gelandet. Ich habe einen Leserbrief geschrieben, Idee hat ihn ja abgedruckt. Könnten wir die, die vor einer Generation entschlafen sind, auferwecken und unsere Zeit führen? Und wir sind nach diesem berühmten Froscheffekt langsam gesotten worden. Ja, die wüssten nicht, sind wir im Irrenhaus? Klammer auf, Genderideologie, oder sind wir im Bordell gelandet? Klammer auf, sexuelle Vielfalt. Das ist das, was derzeit in Amerika die Schlagzeilen macht. Die Debatten, dürfen Transgender-Leute in welche Toilette gehen? Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn man uns das vor einer Generation erzählt hätte, dass das einmal die Gemüter bewegen wird, dass deswegen der Hohe Gerichtshof in Amerika und anderen Ländern zusammenkommt, da hätte man uns den Vogel gezeigt. Du hast eine krankhafte Fantasie. Das gibt es nicht. So kaputt sind wir nicht. Ich bin ja selber erschüttert und ich hatte eigentlich nie eine positive eskatologische, also endzeitliche Erwartung. Aber ich sage es ehrlich, ich schlafe manchmal schlecht, wenn ich solche Nachrichten lese. Da geht es mal buchstäblich, denke ich an die USA oder an Deutschland in der Nacht, bin ich um meinen Schlaf gebracht. Und das sage ich jetzt nur am Rande, weil es immer noch Leute gibt, die von Erweckung fantasieren. In unserem Breitegraden, der wahre Gradmesser geistlicher Kraft ist immer auf moralisch-ethischem Gebiet. Und das erste Symptom, wenn die Furcht Gottes weg ist, ist Unzucht. Hurerei, Ehebruch und als Schlimmste dann die Perversion. Und ich sag meinen schwärmerischen Freunden, vor 20 Jahren haben 90% der Amerikaner die Gay Marriage, also die Schwulenehe, abgelehnt. Jetzt ist eine Mehrheit dafür. Was ist in diesen 20 Jahren passiert? Und der Spiegel zu einer Zeit, wo es noch keine Antidiskriminierungsgesetze gab, in einer Ausgabe von 93, große Überschrift, ein Volk im Schweinestall. Das konnte man damals noch sagen, heute ist ja sofort diskriminiert. Das gehört ja mit zu der zunehmenden Finsternis, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Der Geist Gottes zieht sich immer mehr zurück. Hier ist eine unglaubliche Umpolung der Gehirne gelaufen. Und wir haben heute Schweinestallparteien, wir haben Schweinestallkirchen, wir haben Schweinestallbischöfe, wir haben Schweinestallpolitiker. Also wenn ihr den Vortrag jetzt ins Internet stellt, dann bin ich dran. Dann kann ich gleich den Kollektenbeutel rumgehen lassen für einen Anwalt. Also in Amerika, das muss man vorstellen, da lehnt jemand aus religiösen Gründen ab, für ein schwules Pärchen eine Hochzeitstorte zu packen, und dann muss er $183.000 Strafe bezahlen. Was ist denn das für eine Toleranz? Da bist du dann kaputt. Da musst du echt überlegen, überschlagte Kosten. Was würde Alexander Seibel dann tun, der zum Glück nicht backen kann? Also ich, und meine Frau wäre ich sowieso schon längst verhungert. Ich bin zwar Diplom-Ingenieur der Lebensmitteltechnologie, aber außer Tee anwärmen kann ich mehr nicht. Zu allem fähig und zu nichts zu gebrauchen. Und komme also nicht in diese Versuchung. Aber was würde ich da machen, wenn ich Bäcker wäre und wüsste, das hat diese Folgen? Und ich weiß jetzt nicht die Antwort. Man kann hier leicht reden. Und wenn man unsere christlichen Jugendveranstaltungen anschaut, natürlich nicht alle, aber hat man den Eindruck, Christentum ist Spaß, ist Unterhaltung, ist Hip-Hop und so weiter. Tanzschritte einüben, um Gott richtig anbeten zu können. Und gleichzeitig nimmt die Verfolgung weltweit immer mehr zu. Da wird es einem schwer ums Herz. Also ihr seht, es ist das nicht eine, in dem Sinne, frohmachende Botschaft. Aber wenn ihr es nicht glaubt, ich nehme an, ihr werdet es heute noch in den Nachrichten hören können, was derzeit die Debatten sind in USA. Und da kann man das sagen, dahingegeben. Geisteskrank. Wir wussten ja von Markus 7, Vers 23, aus dem Herzen kommt Aphrosyne, Unvernunft, dass der Mensch töricht ist. Aber dass solche Dinge laufen, hätte man nicht für möglich gehalten. Und hier ein Zitat, und Kutscherer steht ja nicht im Verdacht, christliche Werte zu vertreten, ist eine Art Erzfeind von Wort und Wissen. Aber selbst er hat dann zur Gender-Ideologie erklärt, Zitat, Moment, nochmal zurück, jetzt war ich gerade dabei, das zu entziffern. Gender und Queer sind Kunstworte einer esoterisch-okkultistisch-heterophoben Gruppe von Minderheiten, die 95% der deutschen Normalmenschen ihre Religion einimpfen wollen, und das mit Rückendeckung der Politik. Zitat aus Fokus. Und liebe Freunde, wenn wir hier sitzen und es geht uns immer noch gut und wir sind eingelullt und in der sozialen Hängematte, hat in Wirklichkeit eine unglaubliche Revolution stattgefunden. Es waren gewöhnlich 5%, auch bei den Bolschewisten, da genügten 5%, um das Land in die sowjetische Knechtschaft zu bringen. Und da hat man es gemerkt. Jetzt ist etwas noch viel Schlimmeres passiert und wir haben es nicht gemerkt. Und das ist das Unheimliche. Dass sich eigentlich Katastrophen abspielen und die Leute schlafen immer noch. Und dann kennt ihr ja meine Theologia Agricultura. Es gibt in der Kirchengeschichte die Theologia Gloriae und die Theologia Crucis. Die Theologia Crucis hatte Paulus, ich rühme mich des Kreuzes. Und die Theologia Gloria, das hatten diese Triumphalisten, diese Superapostel, denen er seine Schwachheit entgegenhält. deren Apostelschaft ihnen gegenüber er belegt mit der Fülle seiner Leiden, ab 2. Korinther 11, Vers 22 bis Ende des Kapitels. Und ich habe noch die Theologia Agricultura hinzugefügt. Was haben Menschen und Kartoffeln gemeinsam? Beiden gehen die Augen auf, wenn sie im Dreck sitzen. Ich mach jetzt noch eine Klammer auf, weil das ist ja so eigentlich deprimierend, die Selbstsucht und ihre Folgen, was da jetzt ausreift. Und also wie gesagt, ich hätte mir das auch nicht träumen lassen können. Wir waren frisch verheiratet, meine Frau und ich, und da war gerade die Kulturrevolution, rote Grütze, und darüber spricht man nicht. Und dann traten sie auf, die Jusos und so weiter, und haben ihre Schamlosigkeit propagiert. Und ich war damals schon erschüttert. Ja, das waren ja fast noch puritanische Zeiten im Vergleich zu dem, was heute läuft. Aber wir haben jetzt durch Eugen Roth erkannt, was das wahre Problem ist unserer Generation. Also das dient jetzt zur Auflockerung. Wenn Sie als Kind zu heiß uns baden, so merkt man später wohl den Schaden. Doch kann man auch mit kalten Duschen uns unsere Jugend arg verpuschen. Also das ist das Hauptproblem. Heiß oder kalte Duschen. Das dient jetzt zur Auflockerung, weil das ist eben so wenig erfreulich. Jetzt gehen wir hier weiter mit ein Frontalangriff gegen die Schöpfungsordnung und erinnert am Psalm 2. Warum toben die Heiden und murren die Völker vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Da ist eben diese Schöpfungsordnung, meine Frau, und das wird eingeebnet. Und es heißt ja dann auch im Buch Daniel von den kommenden Tier, der Antichristus, er ändert Zeichen und Zeiten. Er ändert sozusagen die natürlichen Grundordnungen. Er hebelt angeblich die Schöpfung aus und macht eine neue Schöpfung. Und es schrieb der Präsident des Midwestern Baptist Seminary, Jason Allen, das war kürzlich, das ist eine theologische, sehr gute Ausbildungsstätte in Kansas City, über die letzten paar Jahrzehnte hat kein Aspekt der amerikanischen Gesellschaft mehr Umwälzungen erlebt als der Bereich der Sexualität, was vor weniger als einer Generation noch undenkbar war, ist nun gegenwärtig vollständig sozial akzeptiert. Die Neudefinition von Ehe, Geschlecht und Sexualität. Für Christen bedeutet dies im Prinzip Gutes Böse, um Böses Gut zu nennen. Ich habe dann noch, das war ein Interview mit Teuscher, und er ist Sekretär der Arbeitsgruppe Familienpolitik im Europaparlament. Ich habe das dann mitgeschnitten, dieses Interview, und dann sagte er, die Antidiskriminierung wird zur Diskriminierungswaffe von Minderheiten gegen Mehrheiten. Minderheiten dominieren Mehrheiten, fehlende Information und auch eine gewisse Schweigespirale führt dazu, dass das Prinzip der Allgemeinheit und die Grundrechte zugunsten von Minderheiten auf den Kopf gestellt wird. Die Initiativen gehen immer wieder von einer rot-grünen Minderheit im Parlament aus, sagte er dann. Der Estrella-Bericht, der damals ja noch abgelehnt wurde, aber inzwischen ist ja in anderer Form durchgegangen, da ging es um Recht auf Abtreibung, geht es um Frühsexualisierung von Kindern. Und dann zitiert er ein Papier von der Weltgesundheitsbehörde,
So, da ist ein. Jetzt müsste aber kommen. So, da kommen jetzt diese Berichte.
Das wurde gemeinsam mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung herausgegeben, ein Leitfaden zur sexuellen Erziehung. Da steht ausdrücklich, dass die frühkindliche Masturbation im Kindergarten gefördert werden soll. Entschuldigt, dass ich das sage, aber das ist das, was von höchster Stelle läuft. Und ich habe das mal in einem Leserbrief an unsere Tageszeitung, dieses Zitat, erwähnt und dann wurde der prompt nicht abgedruckt, weil die Leute wollen das nicht hören oder halten es nicht für möglich oder auch wenn es stimmt, es muss politisch korrekt alles verbackt werden. Gewisse Dinge werden heute einfach nicht mehr berichtet, die nicht in dieses Schema passen. Und dann sagte er, das ist nichts anderes als Legitimierung der Pädophilie mit dem Gütesiegel der europäischen internationalen Institutionen. Die Grünen treiben diese Agenda ganz bewusst voran. Naja, und jetzt kamen diese neuen Richtlinien in Baden-Württemberg und dann soll schon Neunjährigen alles Mögliche beigebracht werden. Und es entfaltet sich vor unseren Augen. Jetzt noch ein Zitat aus IDEA. War es wiedergegeben, im Spiegel abgedruckt. Wer sagt, die Anschläge von Islamisten haben auch mit Religion zu tun, gilt schnell als Islamfeind. Und für wen die Ehe die Verbindung von Mann und Frau ist, der ist gleich homophob. Das sagte dieser Jens Spahn und er bezeichnet sich selber als homosexuell, als schwul. Ein weiterer Aspekt in 2. Timotheus 3, ja, in Vers 8 wird erwähnt, Jannes und Jambres. Und wir haben hier eine Doppelnamensnennung. Und die haben wir eigentlich dreimal. Das erste Mal, Kapitel 1, Vers 15, Phigelus, der Flüchtling heißt, und Hermogenes, alle von der Provinz Asien haben sich von mir abgewandt, schreibt Paulus. Also die erste Phase ist, man ist offiziell noch bibeltreu, aber mit dem Paulus, das nehmen wir jetzt nicht mehr so ernst. Und was er sagt mit den Frauen, das ist sowieso frauenfeindlich. Also so eine Distanzierung, so wie es heute aussieht, auch in pietistischen Kreisen, in vielen, nicht in allen. Zweite Doppelnamensnennung, Kapitel 2, Vers 17. Und da heißt es, von Hymenäus und Philetus haben etlicher Glauben zerstört. Ist so eine Entwicklung. Also erst so ein etwas abrücken. Man darf das nicht zu streng sehen und so weiter. Und dann war früher die Debatte Mann-Frau, jetzt ist es Debatte homo- oder heterosexuell. Da müssen wir auch andere Zugänge stehen lassen. Zweite Phase, sagt Paulus, sie haben etlicher Glauben zerstört. Dann machst du den Glauben kaputt. Und wir wissen von jede Menge Leute, zum Teil auch noch offiziell evangelikale Hochschulen gegangen, haben dort studiert und kaputt zurückgekommen, ihren Glauben verloren, Glauben zerstört. Und dritte Phase, Jannes und Jambres, sie widerstehen der Wahrheit. Nächste. Widerstand gegen die Wahrheit. Das ist die letzte Phase. Früher hat man die Wahrheit noch toleriert, obwohl man sie selber abgelehnt hat. Und jetzt offener Widerstand. Immer mehr eine Zusammenballung. Und wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 13, Vers 8. Paulus ist auf der Insel Zypern und da heißt es, da widerstand ihm der Zauberer Elymas. Da steht das gleiche Wort bei Jannes und Jambres und hier in Apostelgeschichte 13, 8 dieses Antistemi, widerstehen. Und dann reift es aus, Offenbarung 17, Vers 13 und 14. Und da haben wir dann die geballte vereinigte Menschheit, das ist der große Einheitssog. Sie haben einerlei Meinung, geben ihre Kraft und Macht dem Tier und sie werden gegen das Lamm kämpfen. Also es reift immer mehr aus, der Widerstand gegen unseren Herrn. Und noch ein Aspekt, nächste Folie, ist erwähnenswert. Jannes von Jambre schreibt Paulus, gleich wie Mose, Jannes und Jambre dem Mose widerstanden, so widerstehen diese auch der Wahrheit. Und ein Kennzeichen der letzten Tage wird sein, die Nachahmung, die Imitation. Früher hat man das Christentum intellektuell angegriffen. Komm, das ist unwissenschaftlich und mit der Schöpfung und so weiter. Wir sind Evolutionisten. Und was da steht an Wundern. Und heute sagt man, komm, das können wir auch. Und bis zu einem gewissen Grad machten sie ja diese Wunder nach. Und aktuelles Beispiel ist Bill Johnson von der Bethel Church in Redding, Kalifornien. Womöglich haben viele noch nicht gehört, einen Mega-Einfluss. Mir klagte jemand in der Schweiz, er wüsste kaum jemanden von den Jugendlichen dort, der nicht in irgendeiner Form von Bill Johnson, Bethel Church beeinflusst ist. Und zwei Propheten aus dieser Richtung haben auch bei diesem Nürnberger Erweckungskongress im Juli letzten Jahres Awakening Europe groß geweissagt. Angeblich haben sich Tausende bekehrt. Er hat einen anderen Jesus. Er lehrt, dass Jesus hier auf Erden nur Mensch war. Und er sagt, Jesus war nur Mensch in der richtigen Beziehung zu Gott. Und hätte er die Wunder getan als Sohn Gottes, dann wäre er für uns unerreichbar. Aber wenn er nur Mensch war, dann hat er denselben Heiligen Geist, den wir auch haben. Und dann können wir die Werke auch tun und größere tun. Und dann geschehen jetzt Zeichen und Wunder. Und dann wird die Bibel aufgeschlagen. Hier, Jesus hat es getan und wir machen es jetzt auch. Und die haben erstaunliche Zeichen und Wunder. Und der Gipfelpunkt, also er ist besonders einflussreich, dieser Bill Johnson, durch seine mega einflussreiche Band Jesus Culture. Mit dieser Leadsängerin Kim Walker Smith. Die Jugend fährt darauf ab, ist begeistert. Wir erleben das fast bis vor unserer Haustür. Wo dann Leute nach Wiesbaden pilgern und nach Nürnberg oder zu Johannes Hartl nach Augsburg und kommen begeistert zurück. Wir haben praktisch den Höhepunkt dieser Imitation in Offenbarung 13. Und da sagt ein brillanter Theologe, er kann sich vorstellen, wie der falsche Prophet von Offenbarung 13, Vers 13 und 14, der große Zeichen tut und macht, dass Feuer von Himmel fällt und verführt die auf Erden durch die Zeichen. Da sagte dieser Mann, ich kann mir vorstellen, der hat eine aufgeschlagene Bibel. Und er hat aufgeschlagen 1. Könige, Kapitel 18, die Auseinandersetzung Elias mit den Baalspriestern. Und Elias sagt, der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Das war das Kennzeichen des wahren Gottes. Und dann kommt Feuer von Himmel und ist der Gipfel des Betrugs. Und da kommt man hin, wenn man nicht heilsgeschichtlich denken kann. Und heute, ja, schreibt man drüber, Gott ist doch derselbe. Hier steht es doch, alles biblisch abgesichert. Und noch etwas ist erwähnenswert. Da heißt es, sie widerstehen der Wahrheit, so widerstehen diese auch der Wahrheit Menschen, die zerrüttete Sinne haben, untüchtig zum Glauben. Geistliche Wahrheiten gehen immer über den Sinn des Menschen, nicht über das Gefühl. Die Bibel sagt nicht, am Ende der Tage haben sie zerrüttete Gefühle, zerrüttete Sinne. Und das, was den Verstand zerrüttet, du musst dir erkennen, es geht ja um ein geistliches Erkennen, dass hier ein heiliger Gott ist, der Maßstäbe hat, dass du seine Maßstäbe gebrochen hast, dass du schuldig bist vor Gott, dass du jemanden brauchst, der deine Schuld begleicht. Das geht nicht über Gefühl, das geht über Erkenntnis. Das begleitet zwar Gefühle, aber entscheidend ist der Sinn des Menschen. Und dieser Sinn wird zerrüttet durch Droge, sexuelle Perversion, und Rauschmittel. Und das ist jetzt sehr politisch inkorrekt, was ich sage, aber für mich ist Volker Beck, den man da mit Crystal Meth erwischt hat, nur die Spitze des Eisbergs. Man muss ja berauscht, um nicht zu sagen besoffen sein, um so eine Politik zu machen, wie sie heute geschieht, wo wir alternativlos an die Wand gefahren werden. Es erinnert mich an Jesaja 19, ich glaube Vers 15, der hat einen Taumelgeist über Ägypten ausgegossen, dass seine hohen Fürsten Unsinn verbreiten. Aber jetzt Appell an uns. Nächstes. Es heißt ja dann in Vers 10, du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben und so weiter, in Langmut. Jetzt haben wir ja genügend düstere Dinge aufgezeigt. Du aber. Jetzt sind wir dran. Was ist die Antwort für uns? Und dann sagt Paulus dem Timotheus, du bist nachgefolgt. Als erstes erwähnt er die Lehre, also das Festhalten an der Schrift. Und dann Vers 12, etwas, das auch nicht ins Wohlstandsevangelium passt. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Und dann nochmal eine Art negative Zusammenfassung in Vers 13, eigentlich ein Schlüsselvers der Endzeit, entschuldigt, negativ. Mit den bösen Menschen wird es je schlimmer, je ärger. Sie verführen und werden verführt. Und da haben wir eigentlich, nächste Folie, die beiden Hauptpunkte, Verfolgung, Verführung. Aber jetzt, und das ist dieser lichtvolle Ausklang, jetzt kommt ja diese große Beglaubigung des Wortes. Das Wort Gottes ist die Antwort. Und diese berühmten Sätze, die ja die klassische Stelle für die Sachinspiration ist, 2. Petrus 1 ist die Personalinspiration und 2. Timotheus 3, 16 und 17 ist die Sachinspiration. Die Antwort ist das Wort Gottes. Es wurde Johannes Busch gefragt nach dem Zweiten Weltkrieg, wie machen wir die Gemeinden endzeitfest? Sagt er 3 Punkte. Erstens Bibelarbeit, zweitens Bibelarbeit, drittens Bibelarbeit. Man hat das Leben derer untersucht, die, so unterschiedlich sie waren, eine Segensspur hinterlassen haben. Diese Männer und Frauen Gottes. Und sie hatten 2 Dinge gemeinsam. Eine ungebrochene Stellung zur Bibel, und damit fallen die meisten heute auch im evangelikalen Raum unter den Raster. Du wirst suspekt angeschaut, wenn du sagst, für mich ist die Bibel absolute Autorität. Da bist du irgendwie gefährlich. Und zweitens eine ständige Haltung der Buße. Ich bin Anhänger von Elias Schrenk. Alle Bibelkritik ist ein Majestätsverbrechen und schleust einen falschen Geist ein. Und der sich jetzt immer mehr entfaltet. Du aber, und jetzt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes sei vollkommen und zu allem guten Werk geschickt. Und das Wort Gottes reicht also aus. Und es heißt in 2. Timotheus 1, 10, wie jetzt offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, dieses ewige Leben, der dem Tode die Macht genommen hat und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat. Und ich will abschließen mit einer Geschichte, die hat mich sehr bewegt. Und ihr könnt jetzt denken, der Seibel ist auch in die Verführung hineingeraten, die Geschichte von diesem Habila Adamu. Ich habe dann übersetzt, am Tag vor meinem Abflug nach Kambodscha und dann Indonesien. Er sollte getötet werden von der Boko Haram. Es war der November 2012, glaube ich, und es klopft an der Tür. Er wohnte im Norden Nigerias, wo schon die Gefahr war von dieser Terrortruppe. Es stehen 5 als Soldaten angezogene Terroristen vor ihm und bist du Christ? Ja, sie wollten ihn zum Islam versuchen zu bekehren. Er sagt, ja, ich bin Christ. Und dann haben die versucht, über seine Frau, die erwartete, das zweite Kind kommt, dein Mann ist ein netter Kerl, glaube an Allah, und dann dürft ihr ein friedliches und erfülltes Leben haben. Nein, sagt, ich bin Christ. Und zum Schluss fragt ihn der Habila, bist du bereit für Jesus zu sterben? Er hat innerlich gebetet, Herr, ich bin Sünder, reinige mich durch dein Blut, ich bin bereit, dir entgegenzugehen. Und er hatte das Wort Ja noch nicht richtig über die Lippen gebracht, hat er ihm sofort in den Kopf geschossen. Er fällt nach vorne, Blut spritzt überall raus, der tritt noch mit den Füßen auf ihn herum, ruft Allahu Akbar und geht weg. In derselben Nacht 12 weitere getötet, aber Habila überlebte. Obwohl er ständig Blut verlor, ist der Blutdruck nicht gesunken. Und ich erzähle die Geschichte nur, weil hier kein Mensch die Ehre hat, kein Arzt. Er hatte so eine schreckliche Fleischwunde, man konnte das in den normalen Spitälern nicht operieren. Man flog ihn dann nach Kano und dann hat der Arzt überlegt, wie er diese große Fleischwunde, wie er die ausfüllen kann. Und ihr habt ja alle Adleraugen, ihr könnt es da sehen. Dieses Bild hier hole ich, alles klar, nicht? Hole ich das aus dem Becken, hole ich das in den Oberschenkel. Und am nächsten Tag ist die Wunde fast geschlossen. Sie schicken ihn zurück, er wohnt jetzt in Jos. Und der Arzt, dieser Dr. Ben, den operieren sollte, der war ein Moslem und er spürt dann auf einmal, wie dieses zerstörte Ohr, wie auf einmal hier so ein kribbelndes Gefühl ist und er kann tatsächlich wieder hören. Wir haben uns dann noch unterhalten und ich dachte, ein Mensch, der solche Wunder erlebt hat, der wird ein Extremcharismatiker sein und ich fragte ihn, was er hält von TB Joshua, Nigerias berühmtesten Heilungsevangelisten, der Mann, der Auvenil umgepolt hat. Und da zitiert er Matthäus 24 und sagte, ein falscher Prophet. Da war ich mal positiv überrascht. Dann hat er bitterlich geklagt über die Heilungs-, über die Wohlstandsevangelisten. Und dann hatte ich auch wirklich Freudigkeit, auch diese Geschichte weiterzuerzählen. Also trotz allem, und für mich ist derzeit eine Art Kairos Gottes in der muslimischen Welt, Gott kann immer noch Großes tun. Und es war dann derartig, als sich dann rausstellte tatsächlich, er kann das Auge wieder öffnen und schließen, das Ohr ist wieder hergestellt, dass dieser muslimische Arzt kapitulierte und sagte, ich möchte an deinen Jesus glauben. Und Habila ist sich völlig darüber im Klaren, er hat keinen besonderen Vorzug. Wie ich erwähnte, 12 andere sind getötet worden. Er ist keinen Deut besser. Aus irgendeinem Grund hat ihn Gott bewahrt und jetzt mit dieser Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott. Und er hat mir gesagt, natürlich kann Gott Wunder tun. Der beste Beweis ist ja er selber, aber wir können das nicht organisieren. Und da war ich völlig verblüfft. Denn das war ja damals die Argumentation von Martin Lloyd Jones, als Heilungsdienst in der evangelikalen Welt durch Catherine Kuhlmann populär wurden, da wurde er als Dr. Matt gefragt, was er davon hält. Und dann sagt er, wenn ich die Apostelgeschichte lese, das Neue Testament, hat man nie den Eindruck, dass das geplant war. Ich finde, nirgends in der Bibel kommt dann und dann zusammen, wir machen Heilungsgottesdienst. Haben wir ausgetauscht, hat sich dann bedankt auch für die Unterlagen und seine Botschaft dort in dieser Brüdergemeinde war Johannes 16, die Verse 2 und 3. Es kommt die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst damit. Und der Grund, warum sie es tun, ist, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Und das ist mir auch insofern zum Segen geworden. Er hat dann die Leute gefragt, bist du versöhnt mit Gott? Also ich hoffe, ich bringe hier Eulen nach Athen. Aber wir hatten da in Indonesien auf dieser einen Universität so offene Türen, und das habe ich nicht im großen Kreis erzählt mit 300 Zuhörern in einem Moslemland, wie der dann rief Allahu Akbar, nachdem er den Kopf geschossen hat, aber im kleinen Kreis, da waren das Studenten, und das ist ein paar Mal passiert bei diesen Kleinkreisen, dass sich da alle für Jesus entschieden haben, und unter anderem konnte ich dieses Zitat bringen, dieses Ereignis: Habila, bist du bereit, für Gott zu sterben? Und dann habe ich die gefragt, wenn man die jetzt in den Kopf schießt, weißt du, wohin du gehst? Und dann kommt die Perle des Evangeliums, das Allergrößte, das Allerwichtigste. 1. Johannes 5, solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisse, dass ihr das ewige Leben habt. Und dann habe ich zur Zeit und zur Unzeit die gefragt, weißt du das? Und wer wirklich Kind Gottes ist, sagt ja. Und das hat nichts zu tun mit meinen Gefühlen. Ich will mich jetzt auch nicht für die Ewigkeit berufen. Aber es ist Fakt. Und der biblische Glaube heißt, ich vertraue dem, weil es hier geschrieben steht, losgelöst von allen Empfindungen, Gefühlen und so weiter. Und da hat der Herr solche Gnade geschenkt. Und ich verabschiede mich hier mit einem mir besonders kostbaren Satz. 2. Korinther 5, Vers 1. Und den müsst ihr auswendig können. Wenn ich das nächste Mal wieder hier predigen sollte und ihr sitzt hier und ihr wisst das nicht, dann gibt es eine Bastonade, wobei ich dann immer hoffe, dass die Leute nicht wissen, was das ist. Das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber es ist ein ganz kostbarer Satz. Siegfried, was steht da? Da sagt Paulus nicht, wir glauben oder wir hoffen, sondern wir wissen. Eudamen im Griechischen, wir wissen. Wenn unser irdisches Haus zerbrochen wird. Und wir haben ein Verfallsdatum. Ich bin jetzt öfters beim Zahnarzt. Mir geht es jetzt, wie Heinz Erhard es formuliert hat, die zweiten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die dritten kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beißen. Also ich bin jetzt in der Phase, wo die zweiten Zähne schlecht werden. Mein Zahnarzt ist derzeit ein Palästinenser. Ich habe ihn begrüßt mit Psalm 81, Vers 11. Tu deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen. Schlüsselvers der Dentisten. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus zerbrochen wird, haben wir ein Haus nicht mit Menschenhänden, sondern von Gott gemacht, das ewig ist im Himmel. Und das ist mein Trost. Gerade auch bei diesen schrecklichen Nachrichten. Diese Gender, diese Bathroom-Debatte und so weiter. Wir wissen, wir haben eine ewige Berufung und wir werden mal abtreten müssen. Und liebe Seele, ich hoffe, du kannst von ganzem Herzen sagen auf diese Frage, wir wissen, weißt du das, von ganzem Herzen sagen, ja, ich weiß. Und wenn nicht, dann gib Gott die Ehre und mach das fest.